Digitale PR gewinnt massivst an Bedeutung dank generativer KI im Content Marketing, Chatbots und KI-erweiterten Suchmaschinen. In Teil 1 dieser Serie lernst du die Grundlagen digitaler PR und wie du deine erste Online-PR-Kampagne entwickelst. Viel Spaß! Wir starten damit, was dir digitale PR bringt, weil sonst gibt es keinen Grund für dich, diese Folge anzusehen. Nummer 1, du bist mit deiner Webseite wahrscheinlich nicht im Set von großen Large Language Models, also Sprachmodellen, große Publisher und Zeitungen schon. Das heißt, wenn es dir auch darum geht, dann Sichtbarkeit in Chatbots zu generieren oder in KI-erweiterten Suchmaschinen, dann ist digitale PR sehr wirkungsvoll, weil du deinen Content, deine Positionierung so bei große Publisher platzierst und die werden dann gecrawlt und dann kommt was Schönes für dich raus. In diesem Kontext sieh dir unbedingt unsere neueste KI-Studie an, wo wir zeigen, wie sehr KI schon genutzt wird, ob es schon in der breiten Gesellschaft angekommen ist oder ob das wirklich nur was im Marketing und im SEO ist und so weiter. Super spannende Insights, die deine Marketingstrategie auf das nächste Level heben. Nummer 2, du erreichst deine Zielgruppe auf anderen Websites, bekommst also mehr Sichtbarkeit, mehr Traffic und generierst einfach weitere Kontaktpunkte auf der User Journey. Um das mal in einem ganz einfachen Beispiel zu verpacken, tendenziell kauft man nicht bei irgendwas, was man nicht kennt. Und digitale PR hilft dir bei wichtigen, einflussreichen, vertrauenswürdigen Plattformen Sichtbarkeit zu bekommen und diese Vertrauenswürdigkeit färbt natürlich auf deine Marke ab, wodurch dann der User wahrscheinlich kauft in seinem, sagen wir mal, er entdeckt dich in seinem Rechercheprozess, dann wird er, wenn du bei großen Plattformen oder Nischenautoritäten Content publizierst und genannt wirst, wird er sich wahrscheinlicher für dich entscheiden, als du bist irgendjemand, der nur ein Linkprofil aus Crap-Links hat und wo es überhaupt keine Assoziation mit starken Marken gibt. So. Drittens, du gewinnst an Vertrauenswürdigkeit, haben wir jetzt eigentlich eh schon gesagt, Expertenstatus und Markenbekanntheit. Wieso? Sagen wir mal, du machst jetzt digitale PR und landest bei solchen Nischenautoritäten. Was sagt es über dich aus, dass du hier erwähnt wirst? Nämlich, dass du offensichtlich so wichtig bist und so spannende Insights hast, dass du hier erwähnt werden musst, dass du hier zitiert werden musst. Viertens, du gewinnst an Domain-Autorität durch Verweise, durch deine digitale PR-Arbeit und erhöhst so dein Ranking-Potenzial bei Suchmaschinen, was extrem wichtig ist in dem Kontext, dass wir erleben die extreme KI-Content-Flut. KI-Content ist der neue Standard, ist der neue Boden. Wie glaubt ihr, wird Google, welchen Schrauben werden sie drehen? Natürlich, sie schauen sich das Nutzerverhalten an, aber Autorität wird ein wesentlicher Faktor sein, wie unterschieden wird, wer rankt und wer nicht rankt. Dementsprechend, nein, auch wenn dir das Agenturen einreden wollen, Backlinks sind immer noch ultra abartig wichtig. Wichtig. Dann, fünftens, du gewinnst Backlinks, die andere nicht einfach in 3 Sekunden nachkaufen können. Und das ist ein Punkt, den du wirst jetzt denken, ja, klingt cool, aber whatever. Das Problem ist sonst, du hast jeder neue Player kann voll schnell dein Linkprofil nachkaufen und so zu dir aufschließen, versus wenn du wirklich coole Digital PR machst, dann ist das mühsam und die meisten Leute sind faul. Und dementsprechend baust du gewissermaßen einen Wettbewerbsvorteil oder wie ich dann gern sage, einen Moat um dich herum, der dich schützt vor der Konkurrenz. Nummer 6. Du bist auf der sicheren Seite, denn die typischen Websites werden immer mehr zu Linkfarms. Was meine ich damit? Die meisten Firmen kaufen immer Links bei den gleichen Websites, weil es gibt gewisse Websites, die verkaufen Links. Da geht es einfach, da brauche ich nicht irgendeinen tollen Content oder irgendwas Besonderes, dann komme ich rein. Und das ist immer so eine Todesspirale, weil das ist dann leichter verdientes Geld und so weiter und dann wird immer mehr rausverlinkt. Wie wir zum Beispiel hochwertige Links oder überprüfen, ob das jetzt für uns jetzt ein hochwertiger Link ist oder was Mittelmäßiges, ist, wir schauen uns die ausgehenden Links von dieser Domain an. Wenn die crap ist, und das passiert mit den meisten Websites, dann ist es schlecht. Und siebtens und letztens, du machst etwas, was wie Linkbuilding skalieren kann und was den Preis pro Link reduzieren kann. Weil wenn du jetzt manuell Links aufbaust, manuell sagt dir schon, wird eher nicht skalieren. Was du erzeugen willst, und da komme ich später nochmal zu, ist, du musst jetzt nicht eine Kampagne haben, die explodiert und oh mein Gott, du kriegst 10 Millionen Links. Passiert im deutschsprachigen Raum nicht. In der Regel nicht. Du willst alles solche Trickles haben. Das heißt, du willst dann sonst auch noch Linkaufbau, manuellen Linkaufbau machen, aber du willst Kampagnen machen, wo du einfach laufend Links akquirierst. Keine Ahnung, du machst irgendeine Kampagne und ab dieser Kampagne für einen gewissen Zeitraum kriegst du jede Woche 1-2 Links. Mega, Bombe, ist Hammer. Und was ich meine mit Preis pro Link, da schauen wir ganz kurz auf diese Grafik von Siege Media. Das ist super vereinfacht dargestellt, aber soll einfach den Punkt erklären. SEO und SEA haben in gewisser Weise dasselbe Verhältnis wie Digital PR und Linkbuilding. SEO ist am Anfang mühsam, skaliert aber besser. Und bei Digital PR ist genau das Gleiche. Die Eintrittsbarriere ist hoch. Das ist der Nachteil und der Vorteil. So. Und das ist vielleicht ein Side-Note für Leute wirklich, die tiefer in der Materie drin sind. Digitale PR durchbricht einfach oft eine Ranking-Schranke, in denen die meisten Affiliates, Oldschool-SEOs und generell Websites für immer bis zum Tod feststecken. So, was ist jetzt digitale PR? Ich habe dir jetzt erklärt, Digital PR ist das Coolste auf der Welt. Was ist jetzt Online-PR? Vielleicht ganz kurz, digitale PR und traditionelle PR haben prinzipiell dasselbe Ziel, und zwar den Ruf einer Marke zu verbessern, eine ausgewählte Positionierung zu schärfen, das heißt, du positionierst dich auf eine gewisse Weise und das Markenbewusstsein bei deinen Zielgruppen zu erhöhen. Und mit dem letztendlichen Ziel, also ich mache das ja, um was zu erreichen, den Umsatz zu steigern. Das ist so die geläufige Definition. Für mich geht es wirklich darum, bei digitaler PR arbeitest du daran, Beziehungen zu Journalisten und Publishern oder Publikationen aufzubauen, die dein Publikum, also denen du was verkaufen willst, oder interessante Multiplikatoren ansprechen und dir so helfen, deine Marke zu stärken und deinen Umsatz zu erhöhen. Und das war jetzt schon ein nuancierter Punkt, den wir im Folgenden dann genau besprechen werden. So. Nochmal, um das ganz klarzustellen, was ist jetzt der Unterschied zwischen digitaler PR und traditioneller PR? Digitale PR, wie der Name dir schon sagen sollte, fokussiert sich auf Online-Medien und nutzt das Internet, um Ergebnisse zu bringen. Traditionelle PR konzentriert sich auf klassische Medien wie Print, Radio, Fernsehen und so weiter. Und beide Ansätze, ich sage jetzt nicht traditionelle PR ist scheiße, sondern beide Ansätze ergänzen sich und können eben je nach Zielgruppe und Kampagnenziele unterschiedlich gewichtet werden. Also als Beispiel, wenn du Backlinks aufbauen willst, willst du wahrscheinlich, gewisse Arten, aber du wirst wahrscheinlich nicht auch Print traditionelle PR-Kampagne machen. So. Was ist jetzt der Unterschied zwischen digitaler PR und Linkbuilding? Gute Frage. Digitale PR dreht sich darum, gezielt Publikationen, idealerweise, wo eine Marke dahinter ist, anzusprechen, um das Vertrauen von deinem Publikum in dich als Marke zu erhöhen und den Ruf der eigenen Marke zu stärken. Das kann, wenn du es gut machst, Linkaufbau skalieren und bringt viele weitere Vorteile, die wir eingangs besprochen haben. Eben dieser Hauptvorteil für mich ist, du hast all diese coolen Nebenbenefits eben mit Expertenstatus, einfach, dass dir das mehr Vertrauen verleiht etc. etc. Und du kannst da diese Trickles erzeugen, mit denen wo Drip, Drip, Drip durch coole PR-Kampagnen immer wieder Links kommen. Natürlich kannst du mal einen Treffer haben, du kriegst sehr viele Links auf einen Schlag, aber das ist nicht immer so möglich. Und im Gegensatz dazu, beim Linkaufbau, dieser konzentriert sich darauf, eben Backlinks zu erwerben, um die Domain-Autorität zu steigern, um so wiederum besser bei Suchmaschinen zu ranken. Und es geht halt in der Regel Link für Link und keine Nebeneffekte. Vor allem, wenn du dieses, dieses Mittelklasse-Link-Building, das sind ja auch meistens irgendwelche Publisher-Link-Farm-Seiten, die eigentlich überhaupt keinen Traffic haben und schon, weil die nicht so guten Content publizieren. Das heißt, du baust wirklich nur diesen Link. Es ist jetzt nicht so, jemand liest diesen Artikel und denkt sich, oh, Evergreen Media, die sind, ich sollte mir das anschauen, sondern es ist so, niemand liest es. Und das ist das Problem bei, du hast all diese Synergieeffekte nicht. So, man könnte also sagen, digitale PR bewirkt mehr als nur Backlinks, aber dann würde ich sagen, die meisten PR-Agenturen vergessen, weil sie halt traditionell sind und nicht internetaffin sind, die Backlinks auch bei Online-Publikationen. So. Und jetzt ein paar Übersetzungen für Online-Marketing-Manager und CEOs, die nicht so vertraut sind mit digitaler PR bzw. Online-PR. Was wir Outreach nennen, nennen sie Pitching. Und diese Sachen, ich weiß, dass dann, die haben noch andere Sachen, die was da mit dranhängen, aber vereinfacht ausgedrückt und wenn man ganz ehrlich ist. Outreach Mail ist der Pitch. Thema ist bei Ihnen eine Storyline. Kontaktliste, Outreach Sheet ist ein Medienverteiler. Veröffentlichungen sind Clippings. Eine Zusage ist ein Pitch-Erfolg. Und Nachhaken ist ein Follow-up. Und jetzt werden viele, jetzt wirst du wahrscheinlich schmunzeln, weil wenn du eine Website hast, dann weißt du, wie oft Leute schreiben Follow-up, bla bla bla, enger Gastartikel, Frage und so weiter. Die kommen aus der PR. So. Wie entwickelst du jetzt deine erste Online-PR-Strategie? Es geht mir jetzt nicht darum, das ist, wie du die perfekte Online-PR-Strategie baust, weil es kommt darauf an, was du für eine Marke hast, was du für ein Ziel hast und so weiter und so weiter, auf sehr viele Faktoren. Ich will dir jetzt zeigen, wie du deine erste Online-PR-Strategie und vielleicht Kampagne entwickeln kannst. Erstens einmal, leite deine Strategie aus einem zentralen Unternehmensziel ab. Das heißt, was will ich erreichen? Und es ist ganz wichtig, dass das wirklich geknüpft ist an ein Unternehmensziel, weil sonst hast du wieder, sonst sehen dich alle, der Geschäftsführer sieht dich wieder als Marketing-Larifare, bla bla bla. Wenn wir es an ein Unternehmensziel koppeln, kriegen wir mehr Budget und mehr Buy-in. Und das ist, was wir wollen. Das kann sowas sein wie, hey, wir wollen 10% mehr Leads über die Webseite in den nächsten 12 Monaten. Das kann sein, das Domain-Rating von 31 auf 45 in den nächsten 12 Monaten steigern, damit wir konkurrenzfähig werden und somit bei Suchmaschinen signifikant mehr Traffic kriegen. Da könnt ihr nur ein Traffic-Ziel dranhängen. Und was ich dabei halt nicht vergessen darf, ist, digitale PR ist wie SEO. Es zahlt auf viel mehr Kanäle ein, als wenn du jetzt ein so ein Ziel hast. Das heißt, wenn du jetzt digitale PR machst und du landest in richtig coolen Publikationen, wo wirklich deine Zielgruppe ist, dann wirst du mehr direkte Interessenten bekommen, du wirst mehr Sichtbarkeit in Suchmaschinen bekommen, deine Markenwahrnehmung wird positiver, du erreichst vielleicht Multiplikatoren bzw. Influencer, die deinen Content dann wieder teilen, du steigerst das Vertrauen in deine Marke, bla 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 bla. Das heißt, ich würde es trotzdem an ein Ziel hängen, weil so kriegt man Budget, aber genau. Und vielleicht in dem Kontext kurz eine Erwähnung. Am 13. März 2024 spreche ich bei der SMX über, wie ich ein kohärentes Content Framework baue. Und der zentrale Punkt, worum es dabei geht, ist, wie du alles aus Unternehmenszielen ableitest und so alle an Bord holst und auch einfach Budget bekommst. Egal, ob du Agentur oder intern bist, wie du Marketingbudget bekommst und wie du als Online-Marketing-Manager, Content-Marketing-Manager einfach ernst genommen wirst, weil du wirklich auf Unternehmensziele einzahlst. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der kein Budget bekommt oder zu wenig Budget oder es gibt voll viel Beteiligte und es führt zu Chaos, dieser Vortrag ist für dich. Dann, zweiter Schritt, wenn wir unsere Strategie entwickeln, ist, wir haben unser Unternehmensziel und je nachdem, was wir für Unternehmensziel haben, darauf basierend wählen wir die Zielgruppe aus. Das heißt, wer hilft mir, mein Ziel zu erreichen? Die Zielgruppe muss nämlich nicht automatisch sein, denen will ich was verkaufen, sondern es können auch Leute sein, die dich in weiterer Folge zitieren, deine Inhalte weitertragen oder dich verlinken. Das heißt, Wenn du beispielsweise hast du das Ziel, dass du deine Domain-Autorität erhöhen willst, um mehr Traffic zu kriegen, dann geht es dir darum, dass du möglichst viele relevante Publikationen ansprichst und deren Zielgruppe perfekt bedienst. Deine Zielgruppe sind also eigentlich die Publisher. In so einem Fall. Okay, dann kommen wir zu Punkt 3. Und zwar, erstelle einen Medienverteiler für deine Zielgruppen und gruppiere gleich deine Zielgruppen. Das heißt, wo erreiche ich diese Menschen für vielleicht unterschiedliche Ziele und so weiter. Das heißt, da kommt jetzt alles rein, wo sich deine Zielgruppe befindet. Das heißt, alle Publisher, du kannst es dann auch auftrennen nach Journalisten bei unterschiedlichen Publishern. Was auch immer, wie du das halt aufbaust, was halt dein Workflow ist, kommt hier rein. Gefiltert wird dann sowieso später durch, was du dann tatsächlich für eine Content-Idee hast und was du für Storylines hast, weil es wird darauf basierend, wird sich dann entscheiden, okay, dieser Publisher ist passend, der ist nicht so passend und so weiter. Und dieses Dokument ist was, das du, an dem du bis zu deinem Lebensende weiterarbeiten wirst, und das wird nach und nach, nicht zu Beginn, aber nach und nach zur Goldgrube, weil irgendwann hast du da wirklich Kontakte, nicht so eine Liste Medienverteiler, sondern du hast wirklich Kontakte, und wenn du irgendwas Neues pushen willst, irgendwelche neuen Produkte pushen willst, irgendeine neue Aspekte deiner Brand pushen willst, dann kannst du die kontaktieren und kannst so proaktive PR machen, was, wenn du Kontakte hast, das Coolste und Planbarste ist. Dann kommen wir zu viertens. Überlege dir, wie du deiner Zielgruppe, den Medien, Publishern und Journalisten, das geben kannst, was sie wollen. Die Frage dahinter ist, wie kann ich diesen Menschen und den Publishern einen relevanten Mehrwert liefern? In der Regel ist es jetzt so, Publisher sind glücklich, wenn das, was du pitchst, bei ihrer und deiner Zielgruppe außergewöhnlich gut ankommt und du ihnen keine Mehrarbeit machst. Das heißt, du kannst sowas machen wie einzigartige Daten oder einzigartig aufbereitete Daten als coole Storylines oder einen Experteneinblick als Kommentar, eine vorbereitete Case Study, die was relevant ist für die Zielgruppe, ein Interview mit einem C-Level, oder was halt ist, was voll oft gemacht wird, aber nicht immer der leichteste Weg ist, du machst ein etwas einzigartig Hilfreiches für die Zielgruppe ohne Arbeitsaufwand für sie. Aber das ist meistens relativ aufwendig und scaled nicht so gut. Und was das Mindset bei dem sein sollte, und das ist ganz, ganz schwierig für die meisten Unternehmen, und das wird der Knackpunkt, es ist deutlich wichtiger, Inhalte zu schaffen, die sowohl für Publisher als auch deren Zielgruppe attraktiv sind, als solche, die lediglich der eigenen Marke gefallen. Das nennt sich Nutzerzentrierung und ist das Gegenteil von der firmeninternen Weltsicht. Oder eben vielleicht anders ausgedrückt, nur wenn ich deine Aufmerksamkeit habe, kann ich deine Meinung beeinflussen. Und das ist was, was ganz schwierig zu verstehen ist. Du kannst als Unternehmen die Welt total anders sehen und immer über das kommunizieren, aber dadurch machst du halt den Trichter so eng wie möglich. Versus, du machst ein bisschen mehr von dem in der Kommunikation, was Leute cool finden, und wenn sie dir die Aufmerksamkeit schenken, dann kannst du ihre Meinung beeinflussen. Das klingt so schlimm, aber dann kannst du sie weiterbilden und vielleicht sie so weiterbilden, dass sie mehr deiner Meinung sind. Aber wenn du nur das eine machst, nämlich, nein, das ist, wie wir das sehen, und diese andere Art von Content, das machen wir nicht, kriegst du halt keine Aufmerksamkeit, kriegst du keinen Einfluss. Fail. Dann kommen wir zu Punkt 5. Und zwar, pitche deine Idee als Test an ein paar kleinere Publikationen, um einfach zu prüfen, ob deine Idee valide ist. Weil in der Regel ist so eine digitale PR-Kampagne doch aufwendiger. Wenn ich mir das nicht vorher anschaue, dann ist es einfach so. Das ist halt Small Risk, Small Error. Und das andere ist High Risk, High Error. Finden wir jetzt nicht so toll. Dann sechstens, schaffe etwas von Wert für deine Zielgruppe. Das ist aufwendig. Mache das Produkt. Und siebtens, pitche deine Storylines an Journalisten und ziehe deinen Content an die breite Masse. Das heißt, ich bin da überzeugt von zwei Ansätzen, nämlich gezielt und breit. Um das vielleicht an einem Beispiel zu erklären. deinen absoluten Traumkandidaten aus deinem Medienverteiler schreibst du herausragende personalisierte E-Mails nach dem AIDA-Prinzip. Kurz, knackig, alles schon vorgefertigt, los geht's. Der Mittelklasse nennen wir es jetzt, die bekommen eher eine Standard-E-Mail oder leicht personalisierte E-Mail oder du erreichst sie über Presseaussendungen und so weiter. Das ist dann eher schon wieder für was anderes. Und die breitere Masse holst du dir eben zum Beispiel durch Pressemeldungen oder Seeding über sowas. Wie LinkedIn kannst du ja ganz viele Leute targeten oder wo auch immer sich diese Zielgruppe, die du ansprechen willst, befindet. Und jetzt zum Abschluss ist ja natürlich die große Frage, okay, das klingt alles ganz cool, wie messe ich digitale PR? Was sollten die Anforderungen oder was sollten deine Anforderungen an digitale PR sein? Und wir starten mit den Anforderungen, weil das vom Aufbau her meiner Meinung nach logischer ist. Die Anforderung für deine digitale PR ist, du willst extrem abartig relevant für deine Zielgruppe sein. Weil sonst ist es so, du machst es, du kriegst keine Rückmeldung, weil du einfach nicht relevant bist. Das ist 99,9% von aller digitaler PR, die was Leute versuchen, scheitert daran, dass es nicht relevant ist für die Zielgruppe. Und wenn die nicht begeistert sind, dann war alles nichts. Dann liefere Publishern und Journalisten etwas, das sie mit wenig Aufwand verwenden können. Das muss dein Mindset sein. Wenn du jetzt glaubst, oh, wir machen das jetzt so und so und die werden dann schon rauslesen, was ich da haben will. Nein. Du willst das am besten schon perfekt vorbereitet, dass man die Überschrift übernehmen kann, dass man Zwischenüberschriften, Kommentare übernehmen kann, etc. Einfach, jeder hat zu viel zu tun und es ist nicht, die Journalisten und Publikationen sind böse, sondern jeder hat verdammt viel zu tun. Die kriegen extrem viele Nachrichten. Das heißt, mach's ihnen einfach einfach. Und idealerweise, wenn du jetzt, sollte eine Publikation Leser einen Grund geben, deine Marke abzuchecken. Das kannst du manchmal mehr, manchmal weniger beeinflussen, aber du willst irgendeinen Hook finden, dass das nicht nur was ist, wo, okay, sie sehen es jetzt, sondern idealerweise sollen sie dann auf einen Link klicken und zu deiner Webseite kommen oder eine Markensuchanfrage starten und so weiter. Aber soll irgendwas, it should put you on the map. Das war voll wichtig. Geht nicht immer, weil wenn ein Journalist, der macht, was er macht und der ist ein freier Mensch, dementsprechend kannst du es nicht immer kontrollieren. Und vielleicht auch noch als Anforderung oder als Gedanke, relevante Publikationen sind einfacher als große generische Top-Medien. Vor allem, wenn du jetzt ganz am Anfang bist, du bist jetzt nicht eine bekannte Marke, du hast jetzt nicht irgendwelche bekannten Leute, die bei dir arbeiten, was auch immer, dann ist es einfacher, relevante kleinere Publikationen anzusprechen als irgendwelche großen generischen Top-Medien, außer du hast irgendwas, was die breite Masse anspricht und so weiter. Generell ist es wahnsinnig schwierig, in richtig großen Top-Medien zu landen, außer du zahlst, also du hast irgendwas, was die breite Masse anspricht oder du zahlst einfach Geld dafür, weil die meisten verkaufen ihren Körper dann schon. Genau, so. Wie messe ich jetzt digitale PR? Was sind so Werte, die man sich ansehen kann? Das kommt auf deine gesetzten Ziele an. Wir haben ja gesagt, es kann sein, dass ich jetzt ein direktes Umsatz-Verkaufsziel habe. Es kann sein, dass es mir geht, Backlinks zu akquirieren, damit ich mehr Sichtbarkeit kriege, damit ich so Umsatz generiere. Was auch immer es ist, hier ein paar Beispiele. Es kann sein eben Verkäufe, Leads oder Umsatzsteigerung. Was in diesem Kontext wichtig ist, du wirst nicht alles direkt attributen können, das heißt, du kannst es nicht direkt zuweisen. Dementsprechend sieh dir die Daten im Zeitraum der Kampagne an. Vieles davon eben wirst du nicht direkt messen können, aber du wirst Zusammenhänge oder Korrelationen sehen. Ah, da haben wir die Kampagne gemacht, da ist das raufgeschossen und so weiter. Nicht alles wirst du messen können. Dann du kannst dir, was du direkt messen kannst, ist Anzahl Links, Qualität der Links, Markensuchanfragen, hat das irgendeinen Ausschlag gegeben in die Markensuchanfragen, kann ich mal schnell aus der Google Search Console ziehen. Traffic über die Publikationen kann ich direkt in Google Analytics oder an anderen Analytics Tool messen. Sichtbarkeit bei Suchmaschinen der einzelnen Publikationen, das heißt, wenn ich diese ganze Coverage, diese ganzen Publikationen habe, kann ich mir anschauen, wenn das ein Thema ist, für was sich das anbietet, haben die gute Rankings für diese Themen bekommen und so kriegen diese Publikationen laufen Traffic und ich habe eigentlich einen Funnel gebaut, der laufend Traffic reinholt. Da haben wir in einem ganz alten Video mal drüber gesprochen. Das funktioniert nämlich zum Beispiel in der SEO-Branche unglaublich gut, weil du machst einfach zu Themen, die du pushen willst, Gastartikel. Und diese Gastartikel machst du schon so, dass diese starken Autoritäten für diesen Begriff ranken. Du hast einen Link da drin, bam, funnelst alles zu dir. Mega cool. Und du kannst dir Social Shares bei einzelnen Publikationen anschauen. Gibt ganz viele Tools, die das, die Möglichkeit bieten, dass du zu einer URL den Output kriegst, wie oft das geshared worden ist. Ich glaube, das kann sogar Ahrefs. Wie gesagt, was ganz wichtig ist einfach, du machst einen datengetriebenen Industry Report, wo du dir anschaust, hey, in deiner Branche, du machst eine Umfrage und was sind die großen Themen in meiner Branche. Du kannst nicht sowas machen und dann ist dein Ziel Leads, weil dann wird einfach Blödsinn rauskommen, weil das ist eine schlaue Variante, um dich mehr als Experte zu positionieren und du musst dir überlegen, wie du das messen kannst. Das ist vielleicht eine schlaue Strategie dafür, Links zu kriegen, aber Industry Report ist nicht schlau, um Leads zu generieren. Aber ich glaube, das ist voll logisch, aber ich glaube, trotzdem passiert das manchmal in der Realität. So, und jetzt bist du dran. Hast du schon Erfahrung mit digitaler PR? Macht dein Unternehmen digitale PR? Habt ihr vielleicht sogar digitale PR-Abteilung? Und wie schwer tust du dich mit Linkaufbau? Also ist das was leicht von der Hand geht? Ist es schwierig für dich und so weiter? Würde mich wahnsinnig interessieren in die Kommentare. Und wenn du mehr über Cutting Edge, professionelle SEO in Zeiten von KI lernen willst, dann abonniere unbedingt diesen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du ja nichts verpasst. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.